Ja, liebe Gemeinde, manchmal beginnen wir etwas Neues, ganz freiwillig. Wir haben den Eindruck, jetzt ist etwas anderes dran, ein Ortswechsel, eine neue Stelle, vor allem eine neue Herausforderung. So hast du, Daria, vor Monatsbeginn bei uns im Diakoniewerk deine neue Arbeit begonnen, Koordinatorin für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit und Integration, zugegeben eine etwas umständliche Bezeichnung. Dass du diese Stelle nun mit Leben erfüllst, freut uns sehr und wir heißen dich heute Vormittag offiziell herzlich willkommen. Deine neue Stelle eröffnet nicht nur uns neue Möglichkeiten, sondern auch den Gemeinden und Menschen, vor allem im Großraum Stuttgart. Und wir haben ja schon so ein bisschen gehört, so eine Stelle zu schaffen, braucht einen Weg, vor allen Dingen dann, wenn sie von der Aktion Mensch gefördert wird. Dann gibt es Voraussetzungen, die man als Träger erfüllen muss. Vielleicht haben wir aber auch schon unfreiwillige Veränderungen erlebt. Eine plötzliche Kündigung und wir stehen auf der Straße. Eine schwere Erkrankung, die von einem auf den anderen Tag eine unbedingt veränderte Lebensweise erfordert. Oder auch das kommt vor, eine Liebe zerbricht, wir sind gezwungen, Abschied zu nehmen, neu anzufangen. Und oft können wir uns nur langsam an solche Situationen gewöhnen, trotz allem Gottvertrauen. Und erst mit der Zeit erkennen wir auch neue Chancen, die damit verbunden sein können. Und manchmal, da können wir Menschen uns Veränderungen gar nicht entziehen. Da geht es um Leben und Tod. Notgedrungen begeben sich Menschen dann auf einen sehr langen und äußerst beschwerlichen Weg. Wir haben den langen Weg gehört, den Amir zurückgelegt hat. Und das war bestimmt auch nur andeutungsweise das, was du persönlich erlebt hast. Menschen sehen keine andere Möglichkeit, ihre Existenz, ja ihr Leben und vielleicht auch ihre Familie zu retten, als durch eine äußerst riskante Flucht. Und zum Teil haben unsere Großeltern und Eltern selbst fliehen müssen. Auch das war damals nach 1945 oder wann auch immer kein Zuckerschlecken. Manches Trauma von damals kommt jetzt am Lebensende plötzlich wieder hoch. Und schon die Bibel erzählt von Fluchtgeschichten. Abraham und Isaak. Wir würden sie heute Wirtschaftsflüchtlinge nennen. Oder Jakob flüchtet vor seinem Bruder Esau. Wie bezeichnen wir das? Verwandtschaftsflüchtling? Krisenflüchtling? Oder Moses muss aus politischen Gründen das Land verlassen. Jesus auch als Kleinkind. Flüchtlinge und Zuwanderung sind auch aktuell politisch sehr heiße Eisen. Da fühlen sich auch Christenmenschen manchmal überfordert. Das hat ja Annette Caprell schon eben auch ein bisschen angedeutet, was das heißt, wenn man dann mit den Behörden zusammenarbeiten muss, möchte und manches nicht immer so geht. Vielleicht kann ein Bibeltext helfen, dass wir neu hinschauen und nicht vorschnell über Menschen urteilen, weder über Flüchtlinge noch über die Menschen, die ihnen beistehen. Ich lese aus Matthäus 25 die Verse 34 bis 40 und da wir uns im Reformationsjubiläumsjahr befinden, lese ich aus der neuen Lutherbibel, Luther 2017. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet.
Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Unser Predigttext beschreibt unterschiedliche Ebenen und Perspektiven. Von außen betrachtet sind die Menschen, von denen die Rede ist, gar nicht klar über das, was sie tun. Der König beschreibt etwas, was sie selbst so gar nicht wahrgenommen haben. Und wie das zusammenhängt, möchte ich gerne in drei Punkten entfalten. Der erste Punkt, überschrieben mit dem Stichwort sozialer Alltag. Der König lobt die Menschen für ihr, wir würden modern sagen, soziales Handeln. Und kurioserweise fragen sie überrascht nach, wann haben wir denn dieses oder jenes getan? Könnte uns das heute in unserer Leistungsgesellschaft passieren, dass wir nicht wissen, was wir tun? Von klein auf lernen wir doch, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn jeder sein eigenes Glück schmiedet, dann kommt es doch zunächst auf die persönlichen Perspektiven und Ziele an. Jeder bastelt, so gut es geht, am eigenen Profil, nicht nur bei Facebook oder auf seiner Webseite und versucht, sich dann möglichst gut darzustellen. Selbst in unseren Gemeinden arbeiten wir längst zielgabenorientiert oder projekt- und ressourcenorientiert. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, nur darauf hinweisen, wie wir heute denken und handeln. Anders die Menschen in unserem Gleichnis. Sie räumen ausgerechnet dem König, seiner Majestät, offenherzig ein, nicht voll im Bilde zu sein. Normalerweise bereitet man sich anders vor, wenn man seiner Majestät begegnet. Das verlangt schon das Protokoll. Sie fragen zurück, stellen Fragen dem König. Dabei geht es nicht um irgendwelche Tätigkeiten im Alltag. Kennern des Alten Testaments war damals schon klar, hier geht es um die Werke der Liebe und der Barmherzigkeit. Und sie werden aufgezählt. Hungrige Speisen, durstige Tränken, Fremde beherbergen, nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen. Nur das siebte Werk der Barmherzigkeit bezieht sich nicht wie die sechs vorher auf das Leben. Es kann erst am Lebensende vollzogen werden, nämlich Tote zu bestatten. Das Handeln der Menschen in unserem Gleichnis ist auf jeden Fall sozial orientiert, aber sie machen darum kein großes Aufsehen. Vielmehr werden sie im weiteren Verlauf der Geschichte Menschen gegenübergestellt, die nichts gesehen und wohl deshalb auch nichts getan haben. Dabei handelt es sich in der zweiten Gruppe gerade um Menschen, die eigentlich im religiösen Sinne dienen wollen. Wir können auch sagen, die Menschen, von denen der König voll des Lobes ist, handeln religiös anspruchslos. So hat es jedenfalls der Tübinger Theologe Eberhard Jüngel einmal genannt. Und er verweist dabei auf eine bekannte Person im Neuen Testament, die wir alle sicherlich kennen. Er verweist auf den barmherzigen Samariter, der selbstverständlich einem Menschen hilft, der von Räubern überfallen wurde und verletzt im Straßengraben liegt. Nach dem Evangelium, ja nach der ganzen Bibel, ist es Gottes Wille, Barmherzigkeit und Liebe zu leben. Jesus hat die Menschen im Blick, die Hilfe nötig haben. Ihre Not soll gewendet, ja, soll verändert werden. Oder um die Geschichte des barmherzigen Samariters aufzugreifen, keiner muss bei Gott im Straßengraben liegen bleiben. Und diese Hilfe beschränkt sich nicht nur auf eine bestimmte Personengruppe, weil wir uns so gut verstehen und so mögen. innerhalb oder auch außerhalb einer Gemeinde. Nein, jeder Mensch in Not und Bedrängnis soll Hilfe erfahren durch Menschen, die sich ihm zuwenden und Gutes tun. Und das kann, wie Daria es angedeutet haben, durchaus ein suchender Weg sein und werden. Aber Glaube ist keine fromme Theorie, sondern christlicher Glaube ist gelebte Nächstenliebe. Und wir könnten jetzt einen Streifzug durch die Geschichte und Kirchengeschichte machen und wir könnten ganz viel entdecken, wie Christinnen und Christen immer wieder auch soziale Akzente gesetzt haben, bis in unsere moderne Gesetzgebung hinein. Ich möchte nur einen Namen nennen, Johann Hinrich Wiechern, den Begründer der modernen Diakonie. Er verband sehr praktisch Glaube und Diakonie. Der zweite Punkt, ein eingeschränkter Blick. Können wir es uns eingestehen, dass uns diese uneingeschränkte Zuwendung manchmal schwerfällt? Wenn wir helfen, dann doch bitte schön zu unseren Bedingungen. Wir wissen, was richtig ist und was geht. Dass wir durch unsere Hilfe Menschen beschämen könnten, kommt uns meistens nicht in den Sinn. Wir sind doch eigentlich gut orientiert. Wir wollen doch das Beste und sind enttäuscht, manchmal sogar verärgert, wenn jemand unsere gut gemeinte Unterstützung nicht annimmt. Da möchte jemand beispielsweise einer armen Familie Kleidung überlassen oder Gebrauchsgegenstände. Doch so richtig dankbar zeigen sich die Menschen nicht. Dabei hat man doch selbst nicht so viel. Oder eine Gruppe möchte vielleicht ein Mittagessen für Flüchtlinge in einer Gemeinde anbieten. Wie viele Grundsatzfragen stellen wir vorher, bis tatsächlich das Okay kommt? Manchmal steckt dahinter auch die heimliche oder sogar offene Erwartung, dass die Menschen dann doch gefälligst auch in der Gemeinde bleiben sollen. Hintergründig wird Diakonie dann verstanden als Fortsetzung der Mission mit anderen Mitteln. Doch so werden Menschen schnell zu Objekten unserer Hilfe, selbst wenn alles so gut gemeint ist. Das ist ein sehr eingeschränkter Blick auf das Evangelium. Gerade die zweite Gruppe beim König, die nach unserem Predigttext in den Versen darauf vorgestellt wird, hätte ebenso gerne gedient, ja bestimmt aus voller geistlicher Überzeugung, aber niemand von ihnen sieht die Notwendigkeit. Sie werden am Ende nicht verurteilt, weil sie Böses getan hätten, nein, sie werden verurteilt, weil sie es versäumt haben, Gutes zu tun. Das ist doch fatal, da möchte man alles richtig machen, nur ja keinen geistlichen Fehler begehen. Der König soll doch zufrieden sein mit ihnen, er soll sich doch auf sie verlassen können, aber ihnen wird zum Verhängnis, dass sie versäumen, Barmherzigkeit zu leben. Ich will jetzt nicht Papst Franziskus zitieren, der ja auch ein Vertreter der Barmherzigkeit ist, sein Programm, sondern ich möchte das Matthäusevangelium zitieren. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, heißt es im 12. Kapitel. Es geht nicht um irgendwas Richtiges, keine richtige Liturgie, keinen richtigen religiösen Kult, keine richtigen Glaubenswerke. Nein, es geht um gelebte Barmherzigkeit im Alltag. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen, heißt es in der Bergpredigt. Dieser Zuspruch eröffnet beim Evangelisten Matthäus das Reden und Wirken Jesu und unser Predigttext setzt dazu den inhaltlichen Schwerpunkt. Um Missverständnissen vorzubeugen, dem Evangelisten geht es hier nicht um reine Mitmenschlichkeit, ganz nach dem Motto, man tue Gutes und dann hält man selbst auch Gutes. Nein, es ist Gottes Wille, Gutes zu tun und das auch zu leben und nicht nur darüber theoretisch nachzudenken oder gemeinsam darüber zu diskutieren. Wie sollte man auch den geringsten Bruder, die geringste Schwester sehen oder gar lieben können, ohne zuerst Jesus zu sehen und lieben gelernt zu haben? Für Matthäus jedenfalls gilt, nur bei ihm, bei Jesus, kann jeder lernen, das Gesetz der Nächstenliebe zu erfüllen. Ich verstehe diesen Predigttext auch als eine Absage an einen rein intellektuellen Glauben, der sich nur auf den eigenen Verstand gründet. Aber ich verstehe ihn zugleich auch als eine Absage an einen rein emotionalen Glauben, der sich nur auf seine eigenen Gefühle verlässt. Der Predigttext macht nachdrücklich deutlich, zumindest mir, nur die Tat der Liebe hat vor dem Gericht Gottes Bestand. Oder um den verstorbenen Stuttgarter Pfarrer Jörg Zink zu zitieren, er hat das in moderner Sprache so formuliert: Was bleibt, stiften die Liebenden, auch in der Begegnung und vor allem im Miteinander mit Flüchtlingen. Noch ein dritter Punkt, begegnende Liebe. Ich muss gestehen, früher, da war ich so Richtung Abitur und Beginn des Studiums, früher habe ich die soziale Dimension des christlichen Glaubens nicht begriffen. Wenn dann moderne Theologen davon sprachen, dass Gott uns in den Mitmenschen begegnet, dann hatte ich da meine kritischen Anfragen. Doch Jesus selbst verbindet sich mit Kranken und Verachteten. Er nennt die Geringsten seine Schwestern und Brüder. Und wo immer ein Mensch einer anderen Person in Barmherzigkeit und Liebe begegnet, begegnet er Jesus, denn er tritt für die Menschen ein. Und so wird die gelebte Liebe zum Maßstab des letzten Urteils. Wir erhalten also einen neuen oder einen erweiterten Blick. Die Hilfsbedürftigen sind nicht defizitär. Wir brauchen sie nicht mitleidig als bedauernswerte Menschen anschauen, denn die geringsten Schwestern und Brüder sind ebenfalls Gottes Ebenbilder, seine geliebten Geschöpfe, und das verleiht ihnen göttliche Würde. Wir haben schon gehört, wie praktisch auch das Alte Testament davon spricht, Hungernden und Unterdrückten und Fremdlingen zu begegnen. Ich wundere mich, wie konkret die Bibel ist. Können wir jetzt noch achtlos an Menschen vorübergehen, die unsere Hilfe benötigen, an Menschen, die in einer satten Gesellschaft großen Hunger leiden, an Menschen, die durstig sind, trotz zahlreicher Getränkeangebote, die eine Herberge benötigen, weil sie ohne Bleibe sind, die Kleidung brauchen, weil sie sich nicht viel leisten können, die als Kranke Pflege erwarten, um Heilung zu erfahren, die als Gefangene unter Einsamkeit leiden und sich auf Besuch freuen und manchmal auch in sich selbst gefangen sind. Ich stelle mir manchmal vor, Jesus begegnet mir in dem Bettler an der Straßenecke, der nach Alkohol riecht, oder er ist die Frau, die tief gebeugt um einen Cent bittet. Natürlich gibt es professionelle Hilfe dafür, darauf verlasse ich mich auch. Menschen kennen sich von Berufswegen besser aus, wie Hungrige satt werden, wie Durstigen ihre Not vergeht und wie sie vielleicht auch ihre Sucht überwinden können, wie Fremde ein ausreichendes Dach über den Kopf finden und damit auch innerlich zur Ruhe kommen können, wie Nackte in einer Kleiderkammer nicht nur ein neues Outfit finden, wie Kranke am besten gepflegt werden, wie Gefangene besucht werden können. Wenn ich den Predigttext ernst nehme, sind wir herausgefordert um unseres Glaubens willen. In der begegnenden Liebe, in der Offenheit füreinander wird unser Glaube konkret. Die Liebe Gottes gilt jeder Frau und jedem Mann. Sie gilt einer jeden und einem jeden von uns, sonst säßen wir nicht hier. Aber sie gilt auch jeder anderen und jedem anderen, auch Flüchtlingen, die eine andere Religion praktizieren. Alles andere wäre ein einschränkender, ausschließender, ja letztlich egoistischer Glaube. Ab sofort dürfen wir jeden Menschen anders anschauen und wir dürfen dabei das Wunder erleben. Hungrige sind satt, Durstige leiden keine Not mehr, Fremde erhalten ein Obdach, Nackte werden eingekleidet, Kranke erleben gute Pflege, Gefangene sind Aufgesuchte und Besuchte. Der barmherzige Samariter lässt sich von der Not eines Menschen berühren. Er wird zum Nächsten des Notleidenden. Seine Hilfe ist zunächst ganz persönlich. Er leistet gewissermaßen erste Hilfe. Er könnte ein Patron des Deutschen Roten Kreuzes sein. Aber dann organisiert er die stationäre Weiterbetreuung des Mannes und kommt dafür finanziell auf. Er nimmt professionelle Hilfe in Anspruch. Deshalb haben wir im Diakoniewerk auch eine Möglichkeit gesucht, Ehrenamtliche in den Gemeinden professionell zu unterstützen. Mit Daria Kraft ist das jetzt Wirklichkeit geworden. Wir erbitten für deinen Dienst Gottes Segen und Kraft. Zwei Schweizer Theologen haben den Text aus Matthäus 25 überschrieben als Magna Carta der Diakonie, als ihre große Urkunde oder absolute Grundlage. Christlicher Glaube ist konkret, er lebt von der begegnenden Liebe zwischen Gott und uns Menschen. Aber der Glaube lebt auch von der begegnenden Liebe untereinander, nicht nur bei den Frommen. Und so wird dieser Text, den viele als eine Warnung ansehen und als eine Abrechnung am Ende der Zeiten verstehen, zu einer Einladung an dich, an mich. Wir sind eingeladen, Gottes Barmherzigkeit im Alltag zu erfahren und sie im Miteinander zu erleben. Das wünsche ich uns nicht nur an diesem Sonntag, und das wünsche ich dir auch für deinen Dienst. Amen.